Zerstörer von Gora. Die Geschichte dreier Kinder auf dem Weg nach Süden. Geschrieben von Cornelius Schick. Gesprochen von Frederik Flegel. Und nun viel Vergnügen euch. Erster Teil der Geschichte. Ein Sturm zieht auf. Starker Wind trieb dunkle Wolken über den Himmel. Hohe Wellen peitschten gegen die Mauern von Weißenhafen. Ihr donnerndes Brechen hallte weit über die Bucht. Das Städtchen mit seinen schiefen Fachwerkhäusern duckte sich unter dem grauen Himmel, als wollte es Schutz vor der wütenden See suchen. Das Kreischen der Möwen vermischte sich mit dem Heulen des Windes, der durch die engen Gassen pfiff, an Fenstern rüttelte und durch jede Ritze kroch. Henny fröstelte, als ein kalter Luftzug sie erfasste. »Was für ein scheußlicher Tag«, murmelte sie bibbernd. »Bestimmt zieht schon wieder ein Sturm auf.« Ihr Blick wanderte zum Fenster. Die Straßen waren leer. Natürlich, dachte sie sich. Wer wollte bei diesem Wetter schon draußen sein? Seufzend wandte sie sich wieder dem Stapel schmutziger Teller zu, der sich in der kleinen, von Kerzen erleuchteten Küche des Wirtshauses türmte. Ihre Mutter hatte das Gasthaus vor Jahren übernommen und seit Henny denken konnte, war das ihre Welt gewesen. Weißenhafen, das Meer und die endlosen weißen Wälder. Heute war es besonders kalt in Weißenhafen, doch eigentlich war es hier immer kalt. Kein Wunder, schließlich lag die kleine Stadt ganz im Norden der Insel Gora. Zwar war es im Tal mit der geschützten Bucht etwas milder als in den umliegenden Bergen und Wäldern, doch wirklich warm wurde es hier nie. Ein hufeisenförmiger Gebirgszug umgab das Tal und von seinen Hängen erstreckten sich dichte Wälder, die den gesamten nördlichen Teil der Insel bedeckten. Diese Wälder lagen immer unter einer Schneeschicht, egal zu welcher Jahreszeit. Deshalb nannte man sie auch die Weißen Wälder. Schaudernd blickte Henny zu den Berggipfeln hinauf, wo die Tannen im ewigen Schnee standen. Sie war noch nie in diesen Wäldern gewesen, obwohl eine alte, verfallene Straße dorthin führte. Aber niemand wagte es, den Weißen Wald zu betreten. Etwas Geheimnisvolles, fast Unheimliches, umgab diesen Wald. Nach Weißenhafen gelangte man nur mit dem Schiff. Eigentlich konnte man alle Städte auf Gora nur mit dem Schiff erreichen, denn sie lagen alle am Meer. Im Inneren der Insel lebte niemand. Nun ja, außer vielleicht in den Märchen ihrer Großmutter. »Ach, Märchen«, murmelte Henny und lächelte. Ihre Großmutter erzählte oft solche Geschichten, besonders an langen Abenden am Kamin. Von mächtigen Hexern, die einst im Inneren von Gora lebten. Zauberer, die mit ihren magischen Experimenten ihr eigenes Ende heraufbeschworen. Henny seufzte und ließ ihren Blick über den Berg schmutzigen Geschirrs schweifen. Manchmal wünschte sie sich, selbst eine Hexe zu sein, aber natürlich eine gute Hexe. Dann könnte sie all das Geschirr mit einem einzigen Zauberspruch verschwinden lassen. Nein, besser noch, sie würde es mit Magie blitzsauber machen. Das wäre viel praktischer. Und ihre Mama wäre sicher dankbar. Aber Hexerei gibt es ja nicht. Leider. Die Töpfe auf dem Herd fingen an zu köcheln und das leise Blubbern erfüllte die kleine Küche. Ihre Großmutter stand wie immer am Herd. Als sie Hennys verträumten Blick bemerkte, legte sie den Löffel zur Seite und kam lächelnd auf sie zu. »Du wirst ja von Tag zu Tag größer, mein Schatz«, sagte sie und holte tief Luft. »Wie alt bist du denn jetzt?« »Oma, wirst du vergesslich? Ich bin doch erst vor ein paar Tagen 10 geworden«, antwortete Henny mit einem breiten Lächeln. Die Großmutter winkte lachend ab. »Ach was, das war doch nur ein Scherz.« Sie strich Henny kurz über die Haare und ging dann wieder zum Herd, wo sie weiter für die Gäste des Wirtshauses kochte. Henny lächelte. Sie mochte ihre Oma wirklich sehr. Eigentlich mochte sie ihre ganze Familie, auch wenn jeder seine Macken hatte. Ihre Oma zum Beispiel konnte keine Sekunde still sitzen. Sie musste immer irgendetwas tun. Ganz anders als Opa, der viel lieber ein Nickerchen machte, wann immer er konnte. Henny hatte zwei ältere Brüder, Ferdi und Ludi. Ludi war der mittlere, aber dafür der größte von ihnen und ein gutmütiges Schleckermaul. Ganz im Gegensatz zu Ferdi, dem ältesten Bruder, der immer meinte, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn er die Hälfte vergaß. Tja, und dann war da noch Henny selbst. Aber was konnte man schon über sich selbst sagen? Eine furchtlose Kapitänin, die sich vor nichts fürchtete? Eher nicht. Sie war noch nie auf dem Meer gewesen und Angst hatte sie durchaus, so wie jeder andere auch. Aber sie hatte auch ihre Stärken. Sie hatte ihren eigenen Kopf und wusste meistens ziemlich genau, was sie wollte, auch wenn sie dabei manchmal ein bisschen dickköpfig war. Und neugierig. Sehr neugierig. Vor allem ihre Brüder liebten es, sie dann zu ärgern und zur Weißglut zu treiben. In solchen Momenten hätte Henny sie am liebsten sonst wohin getreten. Und manchmal tat sie das sogar. Trotz allem, oder vielleicht gerade deswegen, mochten sie einander sehr. Und sie hielten zusammen. Ganz egal, was passierte. Dann war da noch ihre humorvolle Tante, die eigentlich die Gäste bedienen sollte, aber lieber mit ihnen plauderte, als wirklich zu bedienen. Und der Onkel, der sich ständig mit Opa kabbelt, meist wegen Kleinigkeiten, die keinen anderen interessieren. Und dann gab es ihre Mama. Ach, Mama. Henny liebte ihre Mama über alles, aber Mama musste wirklich viel arbeiten. Das Wirtshaus gehörte ihr und sie sorgte dafür, dass der Laden läuft, wie Opa immer sagte. Deshalb half die ganze Familie im Wirtshaus mit, dem Wirt am Berg. Das windschiefe Fachwerkhaus stand leicht erhöht auf einem Felsen direkt am Hafen. Warum es am Berg hieß, verstand Henny nicht so ganz. Der Felsen war doch kein Berg, aber egal. Henny mochte diesen Ort, denn im Wirtshaus war immer etwas los. Seeleute aus ganz Gora brachten spannende Geschichten und Neuigkeiten mit. Das liebte Henny besonders, manchmal vielleicht ein klein bisschen zu sehr. Doch Hennys Gedanken wurden jäh unterbrochen. Mit einem lauten Scheppern ließ Ludi, ihr mittlerer Bruder, einen Korb voller Holzteller und Zinngeschirr fallen. »Beeil dich!« brummte er schlecht gelaunt. Henny wollte gerade zurückmeckern, doch ihre Großmutter schüttelte nur den Kopf. »Alle helfen hier mit, Ludi. Auch Henny. Wir haben heute nämlich ein volles Haus.« Das sagte sie, während sie Ferdi ein Tablett in die Hand drückte. Er nahm es, nickte und wollte gerade loslaufen, nur um gleich wieder stehen zu bleiben. Er hatte die Getränke vergessen. Mal wieder. Oma seufzte, stellte ihm wortlos die Krüge aufs Tablett und schickte ihn zurück in die Stube. Ludi folgte ihm. Natürlich nicht, ohne sich vorher noch flink einen Finger Honig aus dem Topf zu stibitzen. Henny seufzte. Dann hob sie den Korb auf und trug das Geschirr zur Spüle. Ja, heute hatten sie wirklich ein volles Haus. Am Morgen war ein Schiff aus Sonnenhafen angekommen, einer Stadt weiter südlich der Insel. Die Kapitänin und ihre Matrosen waren hungrig und durstig, und das bedeutete jede Menge Arbeit. Henny stand am Waschbecken und schrubbte Teller, während sie wieder zum Fenster hinausblickte, hinüber zu den Wäldern. Als sie noch kleiner war, hatte sie nie verstanden, warum der Wald verboten war. Ihre Brüder wussten es damals auch nicht, bis sie von den Lokeer hörten. Henny stellte den letzten Zinnkrug auf ein nasses Geschirrtuch. Ihre Hände waren schrumpelig von der vielen Arbeit. Sie seufzte. Puh, das war zu viel Geschirr. Die Küchentür ging auf. und der Lärm aus der Wirtsstube schwappte herein. Gelächter, Stimmen und das Klirren von Geschirr mischten sich zu einem wilden Durcheinander. In der Tür stand Hennys Großvater, mit Schweißperlen auf der Glatze und einer Weinflasche in jeder Hand. Sein rundes Bäuchlein wackelte leicht bei jedem Schritt, und in seinem Gesicht lag dieses verschmitzte Lächeln, das sie so gut kannte. »Puh, da drinnen steppt wirklich der Bär. Kannst du deinem alten Opa ein wenig zur Hand gehen?« Henny musste grinsen. Sie mochte ihren Opa einfach. Vor allem, weil er immer ein bisschen so tat, als wäre alles halb so wild, selbst wenn es drunter und drüber ging. »Klar, Opa«, rief sie fröhlich, warf das Geschirrtuch auf den Tisch und folgte ihm in die Wirtsstube. Dichter Pfeifenrauch hing in der Luft und im großen Kamin knisterte ein warmes Feuer. Überall wurde gelacht, geredet und getrunken. Ihre Mutter balancierte dampfende Schüsseln zu den Tischen, während der Opa und der Onkel wie immer lautstark darüber stritten, wie man Wein richtig einschenkt. Henny verdrehte die Augen. Die beiden sind sich einfach zu ähnlich. Ihre Brüder, Ludi und Ferdi, flitzten wie aufgescheuchte Hühner durch die Gaststube, sammelten leeres Geschirr ein und schenkten den Gästen nach. Und die Tante? Die plauderte lieber. Natürlich. Diesmal mit einem muskulösen Matrosen, der ihre Geschichten offenbar sehr unterhaltsam fand. Plötzlich tippte Opa Henny auf die Schulter, reichte ihr ein schwer beladenes Tablett mit Wein und Rum und deutete in die Menge. »Bring das mal dahin.« »Wohin?« fragte sie ratlos. Doch Opa war schon wieder in seinen Streit mit Onkel vertieft. Unsicher, welchen Tisch er gemeint hatte, drängte sich Henny durch die Menge. Das Tablett wackelte gefährlich, als sie einem Gast ausweichen musste, der fast in sie hineinlief. Ihr Herz klopfte schneller, aber irgendwie schaffte sie es, alles auf dem Tablett zu balancieren. Dann fiel ihr Blick auf eine Frau in Kapitänsuniform. Die Frau winkte ihr freundlich zu. Das musste die Kapitänin von dem Schiff sein, das heute Morgen angekommen war, dachte Henny. Schlagartig besserte sich ihre Laune. Ihre Schritte wurden schneller und ihre Unsicherheit wich einer leisen Aufregung. »Wer weiß, was ich hier als erstes erfahre«, überlegte sie und spürte, wie ihr Herz ein wenig vor Neugier hüpfte. »Vielleicht erfahre ich neue Geschichten, die ich morgen meinen Freunden erzählen kann.« Die Kapitänin saß am Kamin, umringt von Zuhörern, die sich gespannt vorbeugten. Neben ihr hockte ein alter, faltiger Mann am Feuer. Sein Gesicht war zerfurcht und sein schütteres Haar ließ ihn noch älter wirken. Es war der alte Müller, den hier alle nur Müllerchen nannten. Er war bekannt in Weißenhafen. Seine Geschichten über den Wald und die Berge hörte man gern. Manche behaupteten, er übertreibe. Henny grinste, als sie die Gläser auf den Tisch stellte. Der alte Müller griff nach einem Glas, trank einen tiefen Schluck und sah sie an. Er sagte nichts, sondern nickte nur lächelnd, bevor er wieder zu sprechen begann. Neugierig blieb Henny stehen. Der alte Müller war schon immer ein guter Erzähler. »Also, Frau Kapitänin und natürlich alle anderen Anwesenden, wie gesagt, bevor ich Müller wurde, war ich 20 Jahre lang Holzfäller hier in Weißenhafen.« Er zog die Schultern zurück. »Und einer der Besten, wenn ich das so sagen darf.« Ein Raunen und Applaus gingen durch die Runde. Ruhig hob die Kapitänin ihr Glas, nahm einen Schluck und sah ihn ernst an. »Haben Sie dann schon mal einen dieser Wölfe, die sogenannten Loquer, gesehen?« Ihre Stimme war ruhig, fast beiläufig, doch ihre Augen fixierten ihn scharf. Der alte Müller lehnte sich zurück. Langsam trank er aus seinem Glas. Sein Blick wanderte über die Zuhörer, die dicht um den Kamin standen. Die Flammen warfen tanzende Schatten auf die Wände. »Sie wollen etwas über die Loquer wissen?« Seine Worte kamen langsam, fast bedächtig. »Ich sage Ihnen eines. Diese Wälder dort oben, sie mögen still wirken. Verschneit und friedlich. Aber in den Tiefen des Weißen Waldes, dort, wo der Schnee niemals taut, ist nicht so, wie es scheint.« Er hielt inne, ließ den Satz wirken und sein Blick fiel auf Henny und ihre Brüder, die sich heimlich herangeschlichen hatten. »Die Loquer sind nicht einfach nur Wölfe. Nein, sie sind anders. Manche munkeln, sie waren einmal Menschen. Ein Raunen ging durch die Zuhörerschaft. Der alte Müller hob beschwichtigend die Hand. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Aber eines ist sicher. Diese Biester haben einen Verstand, der uns zu ähnlich ist. Sie laufen auf zwei Beinen. Sie tragen Fetzen von Kleidung. Manche behaupten sogar, sie könnten unsere Sprache sprechen. Er stockte. Seine Hand zitterte leicht, als er das Glas abstellte. Ihre Augen, seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, ihre Augen sind wie Feuer. Gelb. Ein Flammenmeer. Sie sehen direkt durch dich hindurch, bis in deine Seele. Die Zuhörer rückten näher an den Kamin. Die Flammen knisterten laut in der Stille, die sich ausbreitete. Ein einziges Mal habe ich sie nah gesehen, fuhr der alte Müller fort, und ich bete, dass es dabei bleibt. Es war vor vielen Wintern, tief im Wald, jenseits der Berghänge, wo der Schnee niemals schmilzt. Ich war mit einem Freund unterwegs, um Holz zu fällen. Wir wussten, dass man nie über die Bergränder hinaus in den Wald gehen sollte. Aber wir waren leichtsinnig. Seine Stimme wurde leiser, fast ein Flüstern. Wir hörten sie, bevor wir sie sahen. Ein Knacken, ein Rascheln und dann ein unheimliches Flüstern, wie von Menschen. Er beugte sich vor. Sein Blick glitt über die Zuhörer, die ihn gebannt ansahen. Dann sah ich sie. Drei Gestalten, so groß wie Männer. Sie standen aufrecht, ihre Mäuler blutverschmiert. Sie trugen lächerlich bunte Fetzen, vermutlich die Überreste ihrer Opfer. Sie bewegten sich fast lautlos. Er machte eine Pause, ließ die Worte im Raum hängen. Und dann erblickten sie uns. Die Zuhörer hielten den Atem an. Henny spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten. Doch nichts passierte, sagte der alte Müller schließlich, seine Stimme brüchig. Sie haben uns nicht angegriffen, denn wir waren nicht allein im Weißen Wald. Etwas war hinter ihnen her, etwas, vor dem sogar die Lokäer Angst hatten. Ein leises Murmeln ging durch den Raum. Was war es? Fragte die Kapitänin ruhig. Sie stopfte ihre Pfeife mit langsamen, bedachten Bewegungen. Der alte Müller zuckte die Schultern. Seine Augen wirkten gehetzt, als ob er etwas verschweigen wollte. Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Seine Stimme sank fast zu einem Flüstern. Aber eines sage ich Ihnen. Der Wald gibt nichts preis, was er nicht will. Und die Lokäer, die sind nur ein Teil des Weißen Waldes. Aber viele kannten die Geschichten des alten Müllers und aus dem Saal ertönte der Ruf: Jetzt soll die Kapitänin erzählen, was es Neues aus Gora gibt. Der alte Müller winkte lächelnd ab und widmete sich seinem Wein. Die Kapitänin nahm einen tiefen Schluck aus ihrem Rumglas, ließ ihren Blick langsam durch den Raum schweifen und zündete bedächtig ihre Pfeife an. Für einen Moment schien sie zu überlegen. Dann begann sie mit leiser Stimme zu sprechen, als spräche sie mehr zu sich selbst als zu den Zuhörern. Ja, es gibt Neuigkeiten aus Gora. Ich bin schon einige Male um die Insel gesegelt, aber sowas, sie hielt inne. Ihre Augen wirkten nachdenklich. Es gab Überfälle auf kleine Siedlungen im Süden Goras, sagte sie schließlich. Kleine Orte, Wüsthafen, Palmenbucht und Ostenhafen. Und die alle gibt es jetzt nicht mehr. Henny spürte, wie alle im Raum den Atem anhielten. Ihre Mutter, ihre Oma und ihr Opa lauschten gebannt. Die Kapitänin schloss für einen Moment die Augen, als würde sie versuchen, ein Bild aus ihren Gedanken zu verbannen. Als sie weitersprach, war ihre Stimme schwer vor Ernst. Ich habe sie selbst gesehen von meinem Schiff aus. Diese Dörfer, oder was von ihnen übrig war. Sie lehnte sich zurück, fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und atmete tief durch. Häuser, als hätte ein Riese sie mit bloßen Händen zerdrückt. Boote, die wie Spielzeug zerbrochen am Strand lagen. Kein einziger Mensch war mehr dort, nicht einmal die Toten. Das Knistern des Kamins klang plötzlich bedrohlich. Niemand wagte ein Wort. Die Kapitänin sprach weiter, langsamer nun, als müsse sie sich die Worte mühsam abringen. Ich bin an Land gegangen. Da waren riesige Spuren. Spuren so groß wie Schiffe. Sie führten ins Meer, als wären sie von etwas gezogen worden. Einer der Zuhörer fragte unsicher, sind es vielleicht nur Boote, die diese Spuren hinterlassen haben? Doch der Blick der Kapitänin verriet, dass sie sich nicht sicher war. Sie schüttelte den Kopf. Nein, kein Schiff auf der Insel kann solche Spuren hinterlassen und... Die Kapitänin stockte. Henny hörte, wie ihre Großmutter scharf einatmete. Erst, als ein Tropfen Wein über den Rand seines Glases lief, bemerkte ihr Opa, dass er vergessen hatte, mit dem Nachschenken aufzuhören. Die Kapitänin begann zögerlich weiterzusprechen. In Wüsthafen haben wir nur einen einzigen Überlebenden gefunden. Die Kapitänin hielt inne und drückte ihre Pfeife in der Hand. Ein Mann. Er war verletzt, halb verhungert und völlig verstört. Er faselte, dass es nachts kam, aus dem Meer. Etwas, das er die Zerstörer nannte. Ihre Stimme wurde noch leiser, kaum mehr als ein Flüstern. Er sagte... Sie haben alle geholt. Aber als erstes suchten sie die Kinder. Henny merkte, wie ihr ein kalter Schauer über den Rücken lief. Die Kapitänin sprach weiter, als würde es sie selbst Überwindung kosten. Er wusste nicht, was mit ihnen geschah. Ob sie entführt wurden oder ob sie... Sie schüttelte den Kopf. Ihre Worte verblassten in der Stille. Gefressen wurden. Ein schweres Schweigen legte sich über die Stube, schwer wie ein Sturm, der am Horizont aufzieht. Hennys Mutter durchbrach jedoch die Stille. Sie stemmte die Hände in die Hüften und zog trotzig die Schultern hoch. Wenn die meine Kinder holen wollen, kriegen sie links und rechts eins mit der Bratpfanne. Ein kurzes, zögerndes Lachen ging durch die Runde. Es begann unsicher, doch wurde bald lauter. Die düstere Spannung im Raum löste sich, als hätte ein Licht den Schatten vertrieben. Henny warf ihrer Mutter einen dankbaren Blick zu, doch das flaue Gefühl in ihrem Magen blieb. Die Kapitänin, die inzwischen aufgestanden war, nickte Hennys Mutter mit einem Hauch von Anerkennung zu. »Das würde ich gerne sehen, das mit der Bratpfanne«, sagte sie trocken und zog an ihrer Pfeife. »Aber vorher, schicken Sie bitte etwas Warmes zu meiner Schiffswache.« Ein Schwall kalter Luft schlug ihnen entgegen, als sie die schwere Holztür öffneten. Draußen herrschte tiefe Nacht und der eisige Wind trug den Geruch von Salz und Seetang vom Hafen herüber. Ihre Laterne warf flatternde Schatten und ihre Schritte knirschten auf dem feuchten Stein, während sie sich schweigend auf den Weg machten. Doch das Gewicht der unheimlichen Worte der Kapitänin lastete schwerer auf ihnen. Sie suchten die Kinder zuerst. Jedes Knarren der Schiffsplanken ließ Henny zusammenzucken. Auch Ferdi und Ludi waren stiller als sonst. Ihre Blicke huschten unruhig durch die Dunkelheit. Als sie das Schiff erreichten, wirkte es wie ein Schatten auf den Wellen. Das Holz ächzte im Wind und die Segel schlugen leise gegen die Masten. Doch was Henny am meisten erschreckte, war das Meer. Schwarz und aufgewühlt, als würde es... etwas verbergen. Plötzlich blieb Ludi stehen. Seine Augen fixierten etwas in der Ferne. »Schau«, flüsterte er, und seine Hand zitterte, als er auf den Rand der Hafenmauer zeigte. »Da ist etwas.« Henny folgte seinem Blick. Eine einsame Gestalt stand am Ende des Hafens, regungslos wie eine Statue. Der Blick der Gestalt war aufs Meer gerichtet. »Wer steht da draußen in dieser Kälte?«, fragte sie leise. »Es ist nur ein Mann«, murmelte Ferdi, als wollte er sie beruhigen. »Wahrscheinlich ein Fischer oder so, doch seine Stimme klang alles andere als sicher. Henny war nicht überzeugt. Etwas an der Art, wie der Mann dastand, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Seine Bewegungen, oder vielmehr das Fehlen davon, wirkten unwirklich. Plötzlich wurden sie gerufen. Ein Wächter auf dem Schiff entdeckte die drei und rief ihnen ein freundliches »Hey, was macht ihr da?« entgegen. Sie antworteten zögernd, die Stimmen von der Kälte gedämpft, und gingen an Bord. Als sie der Schiffswache das Essen übergaben, fragte Henny zögernd, »Wer ist das?« »Der Mann da am Meer.« Der Wächter, in Decken gehüllt, den etwas rostigen Säbel griffbereit an der Seite, blickte auf. »Der? Ach der, das ist ein Händler. So ein Reliktar, wie sie sich nennen. Er handelt mit alten Gegenständen, Krimskrams, aus vergangenen Zeiten, wenn du mich fragst. Wir haben ihn in Sonnenhafen an Bord genommen.« Er hielt kurz inne. Sein Blick wanderte zum Rand des Hafens, wo der Mann stand. »Ein seltsamer Kerl. Hat was Unheimliches an sich, wenn du mich fragst.« Auf dem Rückweg blickte Henny immer wieder über die Schulter zu dem Mann. Doch er stand noch immer da, reglos wie ein Schatten in der Dunkelheit. Für einen Moment war sie sich sicher, dass er in ihre Richtung geschaut hatte. Oder hatte sie sich das nur eingebildet? Sie drehte sich wieder zurück und seufzte, als ihr Blick zum Himmel wanderte. Dunkle Wolken zogen sich zusammen und der Wind wurde schneidender. Später, als sie sich im Bett an ihre Mutter kuschelte, versuchte Henny, die düsteren Gedanken abzuschütteln. »Es gibt keine Monster«, sagte sie sich, »nur Märchen und Geschichten.« Aber sie konnte nicht einschlafen. Sanft zog ihre Mutter sie näher an sich und begann, ihr eines ihrer Lieblingsmärchen zu erzählen, jenes von der Prinzessin des Lichts. Schließlich schloss Henny die Augen und schlief sanft ein. Doch während die Stadt in Dunkelheit versank, stand der Mann noch immer an der Hafenmauer, regungslos, wie eine dunkle Silhouette, vor dem tosenden Meer, wartend. Henny hatte recht, ein Sturm zog auf. Das war »Die Zerstörer von Gora«, die Geschichte dreier Kinder auf dem Weg nach Süden. Der erste Teil, »Ein Sturm zieht auf«. Was Henny und ihre Brüder in Weißenhafen noch erwartet? Nun, das erfährst du im zweiten Teil der Geschichte. Bleib dran, denn es wird noch spannend. Und ihr, schlaft gut bis dahin und auf Wiederhören. Die Zerstörer von Gora, eine Produktion der Pandemic Production GbR, 2025. Dieses Hörbuch ist urheberrechtlich geschützt. Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Bearbeitung, ganz oder in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. Danke fürs Zuhören.